Aus dem Predigttext für den heutigen Sonntag aus Daniel 8 möchte ich gerne Ihnen drei Verse lesen. Daniel 8, die Verse 17 bis 19. Und Gabriel trat nahe zu mir. Ich erschrak aber, als er kam und fiel auf mein Angesicht. Er aber sprach zu mir: Merk auf, du Menschenkind, denn dies Gesicht geht auf die Zeit des Endes. Und als er mit mir redete, sank ich in Ohnmacht zur Erde auf mein Angesicht. Er aber rührte mich an und richtete mich auf, so dass ich wieder stand. Und er sprach: Sieh, ich will dir kundtun, wie es gehen wird zur letzten Zeit des Zorns, denn auf die Zeit des Endes geht das Gesicht. Allmächtiger Gott und Vater, es ist uns ein ganz großes Geschenk und Vorrecht, an diesem Morgen so zu dir kommen zu dürfen, durch unseren Herrn Jesus Christus. Und wir danken dir dafür, dass wir dich anbeten dürfen an diesem Morgen. Danken dir, dass du der Schöpfer bist, der alles gemacht hat durch sein wunderbares, klares Schöpfungswort und der alles erhält bis zu diesem Tag. Jeder Atemzug, jeder Pulsschlag, geschenkt durch dich, den Allmächtigen, wir beten dich an. Und wir danken dir, dass du auch der Neuschöpfer bist, der durch deinen Heiligen Geist neues Leben in uns geschenkt hat, Glaubensleben in uns geschenkt hat. Jetzt gehören wir zu dir, dem der Anfang und Ende ist, und der alle Geschichte macht und alles bestimmt. Und wir sind so froh, dass wir mit unserem kleinen Leben eingebunden sind in deine große Wirklichkeit, in dein planvolles Handeln, durch alles Chaotische, durch alles Bedrängende, durch alles Notvoll hindurch, führst du zu deinen Zielen. Wir beten dich darüber an. Aber du weißt, wie oft wir angefochten sind, wie oft alles neblig um uns ist, und da ist es uns ein ganz großes Geschenk, immer wieder neu deine klärenden, korrigierenden, wegweisenden Worte zu hören. Das wollen wir auch heute Morgen tun und bitten dich, dass durch die Auslegung, durch deinen Geist, diese Worte in unserem Geist, in unserem Leben, in unseren Händen und Füßen, in unserem Alltag ankommt. Wirke du. Wir unterstellen uns dir mit unserer Gemeinde an diesem Ort, mit denen, die mit uns verbunden sind durch den Livestream. Wir bitten dich um deine Führung. Wir bitten dich für alle Generationen, die in diesem Haus miteinander unterwegs sind, dass du ihnen wohltust, auch an diesem Tag. Und wir legen dir auch dieses Land hin, in dem wir zu Hause sein dürfen, in dem wir leben dürfen. Bitten für dich, die die Verantwortung tragen. Bitten dich, dass du sie bewahrst und dass du ihnen eine Verantwortung gibst vor dir, dem Allmächtigen. Und bitte, sei besonders bei denen, die deinen Namen kennen und dir dienen wollen. Und wir danken dir, dass du auch über deinem Volk wachst, auch an diesem Tag. Und dass du deine Gemeinde in deinem Blick hast, egal wo sie ist und wie sie heute an diesem Tag sich sammelt. Du, der Schöpfer, der Neuschöpfer, der Wortgeber, der Erhalter, der Zielvollender, du bist da. Wir beten dich an, auch wir hier an diesem Ort, und preisen dich. Groß ist dein Name. Amen.
Es ist schon gut 35 Jahre her. Es war eine Freizeit im Nordschwarzwald, eine kleine Freizeit, wenige Teilnehmer. Und ich kann mich noch gut erinnern. Und da war ein alter, gestandener Bruder, den ich sehr schätze. Und wenn ich jetzt das auch erzähle, was ich Ihnen gleich sagen werde, dann sollte es der Wertschätzung keinen Abbruch tun, sondern nur illustrieren, wie man auch, ein Stück weit sich verrennen kann. Der Bruder aus einer deutschen Großstadt ist extra in den tiefen, tiefen Schwarzwald gezogen, weil er der festen Überzeugung in den 80er Jahren war, der Russe würde noch bis an den Rhein kommen. Und er war so fest davon überzeugt, mit Lebensmittelvorräten und allem, und er war davon gar nicht irgendwie kein bisschen erschüttert oder es könnte vielleicht auch anders kommen. Und ich stand dann dabei, als er mit einer jungen Dame das dann auch nochmal darlegte. Und dann wagte ich doch, damals war ich halt noch jung und dumm, gell, jung bin ich nicht mehr. Und dann wagte ich doch zu sagen, ja, lieber Bruder XYZ, das ist ja nur eine Möglichkeit, also dass die Russen dann reinkommen und dann der Gegenschlag durch die NATO erfolgt, Warschauer Pakt und so. Und da wurde er ganz ärgerlich. Und das ist mir so gut in Erinnerung geblieben. Bitte, ich sage das nicht wegen des Bruders, den ich sehr schätze, ist längst beim Herrn, sondern das soll uns zeigen, dass man gerade in diesen Fragen und diesen Themen auch so daneben liegen kann. Und deswegen ist das, was ich Ihnen heute Morgen über dieses spezielle Kapitel Widder und Ziegenbock sagen möchte, eine Möglichkeit, und ich kann es nicht oft genug betonen, es ist wirklich eine Möglichkeit und wir müssen natürlich auch immer offen sein, dass die Dinge anders kommen und dass wir das nicht richtig verstanden haben oder es noch gar nicht zu verstehen ist, weil die Zeit noch nicht reif dafür ist. Ich muss noch mal ganz kurz die Spur aufnehmen, es wird ja immer schwieriger, weil der Vorlauf ist ja immer länger. Ja, also das baut ja ein Stück weit aufeinander auf. Ursprünglich hatte ich in der Konzeption, ich mache im Gottesdienst nur die Daniel-Geschichte, Daniel 1 bis 6 und die Vision in der Bibelstunde. Da haben wir irgendwann gedacht, ja, ist eigentlich auch komisch, warum lässt man den zweiten Teil dann weg? Und ja, aber da gibt's natürlich dann so ganz spezielle Kapitel, wo man sagen muss, das ist nicht so ganz einfach am Sonntagvormittag über Widder und Ziegenbock in einer möglichen Endzeiterfüllung zu sprechen. Und Sie merken schon, wenn ich das Stichwort Widder und Ziegenbock fallen lasse oder die Stichworte, da muss man eigentlich schon wissen, was wir, wenn Sie da dabei waren, im ersten Teil gemeinsam betrachtet haben, nämlich die unbestrittene historische Erfüllung dieser Prophetie unter Alexander dem Großen und Antiochus dem Vierten Epiphanes. Das ist unbestritten, das sagt der Engel ja noch selber, das ist so exakt erfüllt worden. Und die Frage ist halt, gibt es noch eine endzeitliche Erfüllung? Es ist interessant, in Daniel 7 sieht Daniel den inneren Verlauf der Zeiten der Nation in vier Epochen, vier Weltreiche. Da gibt es auch Variationen, aber der Großteil der Ausleger sieht es so und ich auch, dass das Babylonische, das Medo-Persische, das Griechische und dann das Römische Reich gemeint wird. Und jetzt in Kapitel 8, im Gesicht von Widder und Ziegenbock, wird sozusagen der Übergang vom Medo-Persischen, von diesem persischen Riesenreich, Xerxes, Artaxerxes, Darius und so weiter, zum Griechischen Reich nochmal exakter geschildert. Und das geschieht dann anhand von zwei anderen Tieren. In Daniel 7 ist ja der Bär, nicht der russische Bär, aber der Bär. Und dann ist es der Leopard. Und jetzt in Daniel 8 wählt Gottes Geist zwei andere Tiere, einen Widder und einen Ziegenbock. Und ich will es ganz kurz nochmal, weil Sie den Text doch nicht so ganz präsent haben, da ist dieser Widder, der reizt den Ziegenbock, der hat Feldzüge nach Norden, nach Süden, nach Westen und so weiter. Und dann kommt eben dieser Ziegenbock, atemberaubende Geschwindigkeit, dann heißt es im Text so mystisch, ohne die Erde zu berühren, das soll die Geschwindigkeit betonen, und er gelangte bei dem Widder an und stieß ihn auf die Erde. Und das hat sich ja in diesem schnellen, atemberaubenden Feldzug Alexander des Großen gegen das griechische Doppelreich, medopersische Doppelreich erfüllt. Ich sage nur noch mal die beiden Hauptschlachten, 333, Isus-Keilerei, also vor Christus, ja, und 331, Gaugamela. Das ist ganz interessant. Und dann wurde der ganze Mittelmeerraum hellenistisch, griechisch-hellenistisch geprägt, was übrigens nachher für die Ausbreitung des Evangeliums eine große Bedeutung hatte. Und jetzt ist natürlich die große Frage, ich habe das beim ersten Teil schon angekündigt, hat sich damit die Sache erledigt? Oder gibt es noch eine endzeitliche Erfüllung mit einem großen Krieg zwischen einer Ost- und Westmacht? Ohne Zweifel ist das kleine Horn, das hier in Daniel 8 auftritt, auch ein Modell für den Antichristen. Also man spricht, weil ja dieses kleine Horn, das dann aus den Nachfolgestaaten des Ziegenbocks kommt, aus einem dieser Bereiche, das war historisch bei den Seleukiden Antiochus Epiphanes, nennt man den syrischen Antichristen. Großsyrien, aus dem Bereich Syrien, der den Gräuel der Verwüstung aufgerichtet hat. Wenn Sie das noch mal ein bisschen präsenter haben wollen, können Sie das ja nachhören. Wir haben darüber gesprochen. Aber der hat ohne Zweifel, und da sind sich die meisten Ausleger einig, dieser sogenannte syrische Antichrist von Daniel 8 hat ohne Zweifel Modellcharakter für den Antichristen der letzten Tage. Es ist die Frage, ob sich eben nur diese Passagen irgendwie noch einmal erfüllen oder die ganze Geschichte eine endzeitliche Entfüllung hat, sodass wir mit einem großen Ost-West-Krieg am Ende der Tage rechnen müssen. Sie mögen sich vielleicht fragen, wie kann man überhaupt auf die Idee kommen? Der Engel sagt doch klar, Vers 20, der Widder mit den beiden Hörnern, den du gesehen hast, bedeuten die Könige von Medien und Persien. Ja, aber er sagt eben auch noch andere Dinge. Und wir haben in der Schrift oft das Prinzip von mehrfach erfüllender, sich erfüllender Prophetie. Vor, Teil, Enderfüllung. Muss nicht immer so sein, ist aber vielfach der Fall. Also das ist ein Hinweis. Und dann haben wir in der Endzeitrede Jesu, der ja in Lukas 21 auch von den Zeiten der Nationen spricht, haben wir den interessanten Hinweis, dass er sagt, wenn ihr stehen seht den Gräuel der Verwüstung, von dem im Propheten Daniel geschrieben steht. Jetzt müssen wir mal ganz kurz noch einmal in die Zeittafel gehen. Die Sache mit den Makkabäern und Antiochus Epiphanes, die war 167 vor Christus. Da hat er das Zeusbild in den Tempel gestellt und hat Zeus anbeten lassen, neue Brandopfer, Platte und Schweineopfer. Also das war der historische Gräuel 167 vor Christus. Jetzt sagt 200 Jahre später der Sohn Gottes, wenn ihr, zu der Jünger, pars pro toto für die Gemeinde, wenn ihr stehen seht den Gräuel der Verödung. Also sagt ja Jesus nichts anderes als, es gibt noch einmal eine Erfüllung, vielleicht sogar die eigentliche Erfüllung. Also allein das ist schon wieder ein Hinweis, dass da noch einmal etwas geschehen wird. Näherhin natürlich, wenn man die Endzeitrede betrachtet, am Ende der Tage. Und der Engel Gabriel, ich habe es bereits angedeutet und Andreas Schäfer hat es uns auch vorgelesen, spricht selber auch von der letzten Zeit. Nun ist das ein relativer Begriff, ja, aber trotzdem, wir können jetzt die Arbeit nicht leisten. Es geht, wenn diese hebräischen Bezeichnungen auftauchen, allermeist auch um die letzten Tage der Weltreiche, bevor das Messiasreich beginnt, also mithin um die Zeit vor der Wiederkunft Jesu Christi. Vers 17 heißt es, dies Gesicht geht auf die Zeit des Endes. Vers 19, siehe, ich will dir kundtun, wie es gehen wird zur letzten Zeit des Zornes, denn auf die Zeit des Endes geht das Gesicht. Also jetzt muss ich sagen, vorausgesetzt, es gäbe noch einmal eine Erfüllung in unseren Tagen vor der Wiederkunft Jesu Christi. Sicher bin ich mir nicht. Und ich kann es oft genug sagen, es ist nur eine Möglichkeit, ja. Nicht, also ich bin selber sehr geprägt. Ich bin 83 zum Glauben gekommen. Und da war ich bei einem Bruder, den ich sehr schätze, aber der war total festgelegt, dass 1990 bis 97 die 70. Jahrwoche abläuft, dass 97 der Herr kommt und vorher gibt es 7 fette Jahre. Manche wissen auch noch, wovon ich spreche. Er hat auch hier oft gesprochen. Und da so als Jungbekehrter, das hast du einfach so aufgenommen. Das war praktisch wie Wort Gottes. Weiß noch, wie ich in Konstanz dann stand und dachte, wann kommt jetzt der große Krieg, der den 7 fetten Jahren vorausgeht? Ja, da kam nichts, da kam nichts. Es stimmte nicht und der Bruder hat schon immer gesagt, ja, es könnte so sein, aber das war so klein geschrieben. Wie man früher, als die gesetzlichen Vorgaben noch nicht so streng waren, das Kleingedruckte, das, man konnte es gar nicht lesen, dass man jetzt die Fernsehzeitschrift und was weiß ich, die Bunte oder was für die nächsten 10 Jahre abonniert hatte. Ja, und nicht rauskam. So, der war so klein und dann wurde 2 Stunden vorgetragen, warum es so sein muss. Und da ging das völlig unter und auch bei den Zuhörern. Ich weiß noch, ich bin dann später ein bisschen weitergekommen in der Schrift und habe dann schon ein paar Jahre später gesagt, das ist nur eine Möglichkeit und das spricht dagegen und überhaupt, wir sollen nicht rechnen und. Und da sind die Leute, und das waren gestandene Leute, auch viele hier auf der La Höhe, die waren wirklich in der Schrift zu Hause, die sind ganz äbsch geworden, würde Hesse sagen. Die sind ganz ärgerlich geworden, wie man das in Frage stellen kann. Also ich sage es jetzt noch einmal und es ist nicht kleingedruckt, es ist großgedruckt. Möglichkeit. Und in vielem, was sich erfüllen wird, denn das prophetische Wort wird sich erfüllen, aber nicht unbedingt so, wie wir es verstehen und nicht unbedingt so, wie wir es auslegen. Aber in vielem, was sich dann erfüllen wird, werden wir sehen, dass wir doch auch beim einen oder anderen falsch in die falsche Richtung gedacht haben und dass es dann als Möglichkeit und als Gedanke nicht kleingeschrieben wird. Jetzt können Sie sagen, ja, warum machen wir es dann trotzdem? Ja, weil es Ausdruck der Liebe ist, sich auch mit schwierigen Texten zu beschäftigen. Es gibt Grundwahrheiten, die kann man wie den reifen Apfel vom Baum pflücken. Jesus ist der Herr, Jesus ist der Sohn Gottes, er kam unserer Sünde willen in die Welt, er starb für uns, er ist auferstanden, gegen den Himmel gefahren, er kommt wieder. Das sind Grundwahrheiten in der Heiligen Schrift, das Evangelium. Aber es gibt eben auch, Gott hat ja eine ganze Welt geschaffen und eine ganze Welt durchdrungen und auch modellhaft für die zukünftige Welt schon geschaffen. Da sagt Gott, da musst du schon ein bisschen graben. Ist ja auch schön, weil das zeigt das Interesse und die Liebe. Wo ich nicht bereit bin, etwas zu investieren, das ist mir auch nicht wichtig. Also wenn Leute im Beruf oder im Studium oder sonst wo sagen, wenn es ein bisschen mühevoll wird, ach, rutscht mal einen Buckel runter, muss man ja nicht wissen. Stimmt, muss man nicht, aber das zeigt eben das Desinteresse an dieser Sache. Das mag im Beruf, ist vielleicht nicht so schön für einen Arbeitgeber, aber das mag vielleicht berechtigt sein oder im Studium. Aber es ist auch Ausdruck der Liebe, dass man zumindest von diesen Texten Kenntnis nimmt. Das heißt nicht, dass man sie unbedingt verstehen muss. Aber wir werden zunehmend erleben, dass der Heilige Geist uns erinnern wird, wenn die Dinge anfangen, sich zu vollziehen. Und schon von daher ist es wichtig, auch mal sich mit so etwas zu beschäftigen. Also jetzt, wer ist der Endzeitliche wieder? Der Ziegenbock. Beim kleinen Horn haben wir ja schon eigentlich gesagt. Der Widder kommt ja aus dem Osten, er hat zwei Hörner, es muss so eine Art Doppelreih sein und er stößt nach Westen. Jetzt, bevor ich das sage, muss ich sagen, der Ziegenbock kommt dann ohne den Boden zu berühren. Das kann man ja eigentlich wörtlich nur so in der Endzeit verstehen. Heute kann man einen Krieg führen und sie werden geführt, ohne dass man einen Schuss abgibt. Man kann zum Beispiel einen Wirtschaftskrieg gegen jemanden führen. Man kann einen Finanzkrieg gegen Staaten führen. Also als Beispiel, man koppelt ihn vom SWIFT-Abkommen ab und schon geht es mit dem Zahlungsverkehr nicht mehr. Man kann einen Cyberwar führen. Die Israelis, sie räumen sich ja auch mehr oder weniger ein und auch CIA war auch beteiligt, haben ja die iranischen Urananreicherungsanlagen, die Zentrifugen, beschädigt, indem sie einen Stuxnet, einen Wurm, einen Schädling eingeschleust haben in die Software. Und die haben dann nicht mehr aufgehört, sich zu drehen, bis sie heiß gelaufen sind, explodiert sind und zerstört wurden. Da wurde nicht geschossen, nichts. Man kann über Finanzströme, über Wirtschaft, über Cyberwar, man kann buchstäblich heute auch kämpfen, ohne die Erde zu berühren, nämlich mit dem Flugzeug, mit einer Rakete, mit der Artillerie. Da berühre ich auch nicht unbedingt den Boden und erreiche den Gegner doch. Ich könnte mir vorstellen, Möglichkeit, 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 großgeschrieben, dass Russland in diesem Geschehen eine besondere Rolle spielt. Das wären jetzt eine ganze Reihe von Gedanken. Ich will nur einen nennen. Wir haben in der biblischen Prophetie am Ende, wir haben schon drüber gesprochen, ein Zehn-Staaten-Bund. Offenbarung 17, 10 Könige gaben dem Antichristen die Macht, demokratisch. 10 Regionalstaaten, die zusammen das widerstandene Römische Reich bilden. Und das ist nach gängiger Auslegung das widerstandene Römische Reich, das in der Geschichte verborgen oft in Ost- und Westrom zu finden ist. Es sind zwei Beine vom Standbild, ja, zwei Beine. Die enden dann in den Füßen, klappt aber nicht so richtig, Ton und Eisen haften ja. Am Schluss sind es 10 Staatenbund. Der taucht in Offenbarung 13 und 17 wieder auf. Ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, 10 Hörner, 7 Häupter und so weiter. Also da ist die Verbindung. Und Ohne Zweifel ist das Weströmische Reich von seinem Gedankengut und von seiner Ausprägung heute im jüdisch-christlichen Abendland, also dem sogenannten Westen, zu finden. Westrom. Ja, aber wo ist Ostrom? Konstantinopel ging 1453 unter dem Ansturm der Türken unter. Und wenn Sie ein bisschen mit der Geschichte der Kiewer Rus und so weiter beschäftigen, wissen Sie, dass das orthodoxe Priestertum und auch das Kaiserreich des Oströmischen Reichs zuerst nach Kiew, interessant, gell? Und dann nach Moskau gegangen ist, sodass man dann Moskau im 16. Jahrhundert als drittes Rom bezeichnet hat. Warum nicht als zweites? Naja, das erste ist das Rom in Italien, das zweite ist Konstantinopel und das dritte ist dann Moskau. Also haben wir im europäischen Teil Russlands das Zarenreich, die orthodoxe Kirche, ein Bein. Und wir haben im weströmischen Bereich Europa und das jüdisch-christliche Abendland. Und irgendwie müssen die noch zusammenkommen. Das müssen nicht genau diese Gebiete sein, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber ich sage, das spielt eine Rolle noch. Bis dann dort der Antichrist hervorkommt und dann der Herr kommt und ihn mit dem Hauch seines Mundes und natürlich auch seine Mitkönige beseitigt. Also Russland hat eine besondere Rolle. Und es haben schon viele darauf hingewiesen, dass China die zweite Macht sein kann bei diesem Widder. Es heißt ja, hat zwei Hörner, zwei Mächte, historisch Meder und Perser. Unter Kyrios wurden die Perser, die zunächst von den Medern dominiert wurden, das sind die heutigen Kurden, die haben dann die Vorherrschaft übernommen. Und so könnte es sein, Möglichkeit, dass China, das ja später jetzt hochgekommen ist, aber ungleich stärker geworden ist, auch militärisch inzwischen, dass es das zweite Horn darstellt. Jetzt ist es interessant, also viel mehr möchte ich dazu schon nicht sagen, noch ein bisschen was zum Ziegenbock, aber jetzt ist es interessant, dass wir in der Bibel auch eine Prophetie haben, wo wir viel klarer sagen können, hier muss Russland gemeint sein, zumindest das, was dann nachher Russland sein wird. Es ist ja so, die Bibel sagt ja nicht so kontinuierlich durch die ganze Zeit uns, ja, dann kommen die Mongolen, dann kommen die Tataren, dann kommt der Hunnensturm und dann ist das und dann ist das und das. Das ist nicht die Art, wie die Bibel prophezeit oder Geschichte auch schildert, sondern sie hat den Scopus-Stil, sie hat den Lupenstil. Sie zoomt immer an heilsgeschichtliche Wendepunkte hin und da gibt es sehr viel Information, also zum Beispiel Erschaffung der Welt, Kommen Jesu, Leiden Jesu, Werden der Gemeinde, Wiederkunft Jesu, neue Himmel, neues Jerusalem. Und dazwischen ist, wissen wir oft nichts, einfach, dass die Linien da laufen. So, jetzt, warum habe ich Ihnen das gesagt? Wenn das Ende noch länger dauern sollte, was man ja nicht völlig ausschließen kann, sieht nicht danach aus, aber es kann man nicht völlig ausschließen, dann brauchen wir gar nicht unbedingt so viel zu überlegen, weil da kann noch ganz viel geschehen in den Jahren und Jahrzehnten, ohne dass wir das schon in direkten Zusammenhang mit der Prophetie bringen müssen, die bei der Wiederkunft Jesu erfüllt ist. Ich glaube das nicht. Ich habe ja in der Bibelstunde die Endzeitrede ein paar Dutzend Stunden mögen es gewesen sein, zumindest 20 ausgelegt. Und ich glaube, die Zeichen der Zeit sind deutlich. Aber auch da gilt, man kann sich vertun. Also, mit anderen Worten, wenn es noch lange geht, dann brauchen wir jetzt auch gar nicht uns umschauen, so sage ich mal. Wenn aber es doch nahe herbeigekommen ist, und nahe herbei können auch Jahre und Jahrzehnte sein, dann müsste sich so langsam, und den Eindruck habe ich, diese Bühne für die letzten Ereignisse zubereiten. Und dazu gehört eben auch, ich habe schon angekündigt, eine andere Stelle, die viel deutlicher ist und viel deutlicher von Russland spricht, aus meiner Sicht, das Hesekiel 38 und 39. Ich muss ja sagen, ja gut, aber wie steht es in Verbindung zu diesem großen Ost-West-Konflikt zwischen, sagen wir mal, Russland, China und dann dem jüdisch-christlichen Abendland, da wird gleich noch ein paar Sätze zum Ziegenbock sagen. Was soll jetzt da Hesekiel 38, das beschreibt ja den Feldzug einer großen Macht auf die Berge Israels aus dem äußersten Norden. Ich habe mal ein paar Verse, will ich mal so ein bisschen kurz erwähnen. So spricht der Herr, Hesekiel 38, 39 parallel. Siehe, ich will an dich, Gog, Fürst von Rosch, Mesech und Tubal. Ich lenke dich herum, lege Haken in deine Kinnbacken. Also der will da gar nicht unbedingt hin. Der ist ganz woanders unterwegs. Mit dem Haken im Kinnbacken wird man herumgelenkt. Von Gott. Und wo lenkt er ihn hin? Ich führe dich heraus und dein ganzes Heer mit Söldnern aus Paras, Persien, Kusch, Libyen, Put, Kusch ist Sudan, Ägypten, Put, Libyen, Goma. Und all seine Scharen im Haus Togarma im äußersten Norden und all seine Scharen, viele Völker mit dir. Nach vielen Tagen sollst du aufgeboten werden, am Ende der Jahre sollst du in ein Land kommen, das vom Schwert wiederhergestellt wird, das aus vielen Völkern gesammelt ist auf die Berge Israels. Naja gut, das ist relativ klar. Nach vielen Jahren, am Ende der Tage sollst du in ein Land kommen, das aus vielen Völkern die Bevölkerung herkommt und mit dem Schwert, mit den ganzen Nahostkriegen wiederhergestellt. Israel, also am Ende der Tage kommt eine Macht aus dem äußersten Norden und überfällt Israel, offensichtlich völlig überraschend. Und die wollen das ursprünglich gar nicht. Und wenn man jetzt die Karte nimmt und biblische Geografie kennt, dann weiß man, man muss von Jerusalem ausgehen, dann ist der äußerste Norden, das ist, kommt man, wenn man den Längengrad hochgeht, dann kommt man, oder das Breitengrad, habe ich immer das gleiche Problem, ich lerne es auch nie dazu. Also dann kommt man zwischen St. Petersburg und Moskau, drüber ist nichts. Und so haben die Ausleger schon seit Jahrhunderten gesagt, wir werden das Zarenreich, die Russen oder jedenfalls die Macht, die dann zu dieser Zeit dort sein wird, noch bei einem großen Feldzug gegen Israel sehen. Ich habe ihm mal ein paar Zitate mitgebracht. Ich könnte durch die Jahrhunderte gehen und das ist nichts Neues. Ich mache das nur, dass Sie sehen, das ist mir jetzt nicht gestern sozusagen irgendwie mal kurz eingefallen. Ja, könnte ja so sein, das sagen wir es mal so. Sondern das ist etwas, was schon sehr lange virulent ist, aber kann trotzdem falsch sein. Flavius Josephus, der verortet die Skythen im Land Magog, also genau in der Region Zentralasiens, wo wir heute Russland finden, die Steppen des heutigen Russlands. Insbesondere sind da auch Magog, 5 ehemalige Sowjetrepubliken mit eingeschlossen, Kasachstan, Kirgisien, Usbekistan, Turkmenistan und Tadschikistan, auch Afghanistan. Charles Ryrie, ich nenne ihn einfach mal ein paar Zeugen, nur dass Sie sehen, das ist also von vielen Auslegern wird das in diese Richtung ventiliert. Charles Ryrie: Magog wurde von Josephus als das Land der Skythen identifiziert, die Region nördlich und nordöstlich des Schwarzen Meers und östlich des Kaspischen Meeres. Und da geht es dann also um die Länder heute, Russland, Ukraine, Kasachstan. John MacArthur: Es werden die Namen alter Völker genannt, die im nördlichen Mesopotamien und der Kaukasusregion des heutigen Russlands lebten. Arnold Fruchtenbaum sagt über Magog, Rosch, Mesech und Tubal: Diese Stämme aus der alten Welt leben heute auf dem Gebiet des heutigen Russlands. Also gibt es eine ganze Reihe. Arno Gäbelein: Der Führer ist der Fürst von Rosch, und hier lenken wir die Aufmerksamkeit auf den Fürsten, dieser Führer oder König aus dem Norden, der das Haupt aller Nationen ist. Er ist der Fürst von Rosch. Gründliche Nachforschungen haben ergeben, dass der Vorfall von Rosch Tiras war und dass Rosch Russland ist. Er schreibt dann so: Alle Studenten der Prophetie sind sich einig, dass dies die richtige Bedeutung von Rosch ist. Naja gut, man kann trotzdem daneben liegen. Ich könnte ihn noch William Kelly nennen, 1876. Er ist der Alleinherrscher aller Russen, Fürst von Rosch, Mesech und Tubal. Also das mag er mal genügen. Walford geht auch in diese Richtung. Und von daher, ich will jetzt gar nicht mehr dazu sagen, es ist eine Möglichkeit und wir sollten die Augen offen halten, denn es muss ja die endzeitliche Bühne, das widerstandene Römische Reich und auch das babylonisch-antichristliche Reich werden, ehe der Herr kommt. Und das ist natürlich, wie soll ich sagen, das ist wie früher Manfred Mössinger, als der Speisesaal, Hans, du kannst dich noch erinnern, da hat man nicht nur diese kleine Glocke, sondern da hat man noch so eine Schiffsglocke. Und Mama hat er zur Freude oder zum Schrecken manchmal, wenn es zu unruhig war, hat er mit der Schiffsglocke, also ein richtiges Oschi-Teil da, gegongt, geklingelt kann man ja gar nicht mehr sagen. Und da war natürlich Wake up, da war kurz, was ist denn jetzt los, brennt's oder sonst irgendwie was. Und das ist einfach so, und dafür habe ich auch gebetet, dass sie jetzt nicht sagen, ja, jetzt wissen wir ganz genau, wie es kommt und so. Überhaupt nicht. Aber wir müssen mal wach werden. Jetzt sind sie fast der falsche Ansprechpartner, weil viele von ihnen sind wach. Aber glauben sie nicht, ich komme in manche Gemeinden, es wird geschlafen geistlich bis zum Umfallen. Oh ja, der Herr kommt noch lange. Ja, das haben sie doch schon. Ach, der, hör mal auf mit der Endzeit. Ja? Ich verstehe das. Es ist ja vieles falsch gesagt worden. Es wurde vieles bisschen, ja, spektakulär gepresst und das hat zum gegenteiligen Effekt geführt. Aber fallen wir jetzt nicht darauf rein und sagen, dann lassen wir es ganz. Das wäre ein Riesenfehler. Wie viele Jungfrauen schlafen ein? Also ich meine jetzt nicht Sonntagmorgen im Gottesdienst, sondern wie viele Jungfrauen schlafen Matthäus 25 ein? Alle, aber ein paar wachen noch auf. Fünf. Es gibt also schläfrige Christen, sehr tief schlafende Christen. Also gut, ich will damit nicht das kleinste Jungfrauen auslegen, das habe ich mal in der Inside-Rede gemacht. Interessant, und dann wollen wir endlich zum Ziegenbock kommen und dann machen wir zack, zack, zack und dann kommen wir noch auf eine praktische Anwendung. Dass Dr. Wolfram Weimer, den ich sehr schätze, der Verleger, der hat jetzt einen Artikel geschrieben, der Drachenbär bäumt sich auf. Der China, der Drache, geflügelte Schlange, und Russland traditionell der Bär. Und er schreibt dann, China stärkt Russland mitten im Aggressionskrieg den Rücken. Peking will den Krieg nutzen, um Kapital daraus zu schlagen. Eine gefährliche Drachen-Bär-Allianz. Er sagt dann auch, der eigentliche Grund für die Drachen-Bär-Allianz ist allerdings ein anderer. Es ist die Rivalität und die Spannung mit den USA. Und das spüren wir auch. Da ist der eigentliche Gegner auch von Wladimir Putin. Die Europäer wollen sie beide auf ihre Seite ziehen, beziehungsweise die haben sich klar positioniert. Aber es geht eigentlich in einer großen Auseinandersetzung zwischen der Führungsmacht des Westens, des jüdisch-christlichen Abendlands, den USA, NATO und ihren Verbündeten, sind ja nichts anderes als ausgewanderte Europäer, und der dominierenden Ostmacht, früher führende Macht im Warschauer Pakt, den gibt es heute nicht mehr, es ist eben Russland. Und das spielt deswegen, ich habe es schon gesagt, eine besondere Rolle, weil wir hier auch Ost- und Westrom repräsentiert haben, die irgendwie wieder zusammenkommen müssen. Und tektonische, weltpolitische Verschiebungen geschehen oft auch durch Kriege. Die Landkarte nach dem Ersten Weltkrieg sah ganz anders aus und die Gesellschaftsordnung und am Zweiten Dito, übrigens vor 77 Jahren, war nicht Muttertag, obwohl das weiß ich gar nicht, ob am 8. Mai 1945 Muttertag war, sondern die Kapitulation Deutschlands. Also der Ziegenbock. Jetzt aber noch ganz wichtig, und da möchte ich den Ziegenbock auch schon lassen, das letzte Reich ist nach biblischem Zeugnis kein atheistisches Reich. Kein Reich, das agnostisch ist, also ohne Gott oder weiß man nicht, sondern zutiefst religiös. Schon von daher und auch aus anderen Gedanken muss es aus dem Bereich des jüdisch-christlichen Abendlands, was müsste man sagen, des ehemals jüdisch-christlichen Abendlands kommen. Denn das Antichristentum, der Antichrist, er ist täuschend ähnlich und er gibt vor, der Echte zu sein. Der ist tief religiös. Also von daher, wenn wir so nah herbeigekommen sind, kann ich mir keine Weltherrschaft einer kommunistischen Macht vorstellen oder einer atheistischen Macht. Das kleine Horn ist klar, das können wir ganz kurz machen. Er verfolgt die Juden wie Antiochus Epiphanes, entweiht den Tempel. Wie Alexander der Große will er denn nicht nur Orient und Okzident verschmelzen, sondern die ganze Welt, One World. Alexander wollte Babylon, das ist ja alles die historische Erfüllung. Was hat er jetzt wieder mit Alexander plötzlich? Das ist die historische Erfüllung und das gibt's am Ende auch. Der wollte den Turm zu Babel bauen, der wollte diese eine Welt. Wohlan, lass uns bauen einen Turm, einen Namen, lass uns bauen einen Turm, der bis an den Himmel reicht. Das ist eine Rebellion gegen Gott. Und der endzeitliche Ziegenbock, Alexander der Große, der Endzeit, der heißt nicht so, nicht das, jetzt muss ich ja nur warten, bis in der Zeitung was von Alexander steht. Nein, der hat auch den endzeitlichen Turmbau auf seiner Fahne und der wird gelingen und die Hauptstadt wird heißen Babylon. globales Dorf. Es wird wieder am Ende heißen, ein Reich, ein Führer, ein Volk. Wir haben ja bereits heute in den digitalen Netzen der Wirtschaft, der Finanzen eigentlich eine Welt. Das ist ja schon fast so der Fall. Jetzt wollen wir noch ein paar Minuten darauf verwenden, zu sagen, ja, was ist jetzt eins dieser Kennzeichen der letzten Zeit? Und das ist, und das wird immer wieder in der Schrift betont, die atemberaubende Schnelligkeit, das sich überschlagen, dass die Menschen kommen nicht mehr zur Ruhe. Es wird nicht nur eine mediale Sau durchs Dorf getrieben nach der anderen, sondern es ist so dicht, dass man kaum noch nachkommt und mitkommt. Es hat eine Unruhe, eine Hektik diese Welt ergriffen. Und das bringt unser Text ja auch zum Ausdruck. Der Ziegenbock, der kommt atemberaubend schnell, er gewinnt schnell, er errichtet ein riesiges Reich, das zerfällt, die halten auch nicht lang Bestand, dann Gräuel der Verwüstung, dann werden die wieder rausgeworfen. Also es ist ein ständiges Hin und Her, Friede und Sicherheit, Bundesbruch, Gräuel der Verwüstung, wenn man ans Ende der Tage denkt, Mahlzeichen, Verfolgung, Gerichtsschläge, Zeit dicht gedrängt und dann kommt der Herr. Also ich sage mal so, die Welt wird ja überrascht wie ein Dieb in der Nacht, aber die kommen nicht ganz entspannt, sondern atemlos. Und das Bild der Wehen der letzten Tage ist ja deutlich. Ich meine, ich habe es fünfmal erlebt. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe es durchlitten, das hat meine Frau, aber fünfmal erlebt. Am Schluss, da geht's zur Sache. Vorher sind ja noch so Wehenpausen und so weiter. Und dann am Schluss, wenn die Presswehen einsetzen und kurz bevor eben der Embryo ausgetrieben wird, da geht's richtig zur Sache. Da gibt's überhaupt keine Pause mehr. Da ist nonstop. Und das ist das Bild. Das sind die Wehen der Endzeit. Und wir spüren das, wie der Teufel, der wenig Zeit hat, wie diese Hektik, dieser Stress, diese Unruhe, dieses Gedrängte, Gepresste, Berauschte, das sich überschlagen, das nicht mehr zur Ruhe kommt, bis hinein in die Gemeinde, dieser Chaoskreisel der Welt sich immer schneller dreht. Immer mehr Betrieb, keine Zeit zur Besinnung, immer ist was los, das Denken ist blockiert. Und deswegen möchte ich die letzten Minuten unter der Überschrift verwenden, das Schleuderprogramm der Endzeit-Waschmaschine und ein geistliches Gegenkonzept. Und das halte ich für überlebenswichtig im geistlichen Sinn. Ich habe ein Zitat eines Jugendpastors, es ist nicht der Jugendpastor der Angsteinbauer Höhe, Gott nicht aus den Augen verlieren. Da sagt er an einem Jugendtreffen, immer mehr junge Menschen fühlen sich im Alltag gestresst, dabei macht sie der Lärm dieser Welt blind für das Handeln und taub für das Reden Gottes, sagt ein junger Mann. Innere Unruhe, getrieben sein, alles unter Kontrolle halten, es führt in die Stressmühle, Gott wird aus dem Blick verloren, er drängt sich nicht auf. Und dann sagt er, wir brauchen, und das ist eigentlich schon die Quintessenz dessen, was ich in diesem zweiten Teil sagen will, wir brauchen nicht mehr Zeit für uns, sondern mehr Zeit mit Gott. Also wir müssen uns nicht nur abwenden, wir müssen nicht nur fasten, wir müssen uns nicht nur auf das Wesentliche konzentrieren, sondern wir müssen uns auf zum Entscheidenden hinwenden. Nur aussteigen reicht nicht. Um wirklich durchzublicken, brauchen wir die Hinwendung zu dem, der lebendiges, frisches Wasser hat. Und das tut absolut Not, eine geistliche Life-Balance, ein geistliches Gegenkonzept. Im Arbeitsleben kann man ja oft nicht viel ändern. Das ist halt so. Aber wie viel bürden wir uns noch selber auf, kommen nicht zur Ruhe, stopfen die Freizeit voll mit Programmen, überfüttern uns mit Medienkonsum. Und Gott weiß, der Schöpfer, was wir brauchen. Und das hat er schon seit Jahrtausenden in seinem Wort niedergelegt. Und er sagt, ich sag's mal so, mein Kind, ich kenne dich. Glaub mir, du brauchst diese Zeiten, diese besonderen Zeit mit mir. Das heißt nicht, dass man die restliche Zeit ohne Gott verbringt. Aber das schafft man auch gar nicht. Also wie soll ich sagen, schaffen ist ja sowieso, weiß man. Aber man kann nicht sozusagen in diesem, mit dem aufgenommenen Herzschlag, mit dem im Atemrhythmus Gottes leben, wenn man diese Zeiten nicht pflegt. Jeden Tag eine Zeit der Stille. Schaffen Sie das? Schaffen ist immer so mit Leistung. Tanken Sie jeden Tag oder rennen Sie durch diesen Tag und am Schluss fällt Ihnen noch ein, ich bin ja auch Christ. Mensch, ich bin ja auch Christ. Unsere Zeit ist ja geprägt von der Überflutung, nicht vom Mangel. Also da kann auch nochmal jetzt kommen in materieller Hinsicht, aber Es ist ja zum Beispiel, wenn Sie heute eine wissenschaftliche Arbeit schreiben, dann ist ja nicht mehr die Informationsbeschaffung das Problem. Das Problem ist, Sie haben so viel Information, dass Sie das filtern und das Wesentliche. Ich bin jetzt mal kurz Mitglied gewesen, ich habe schon mal gesagt, da gab es so einen Club, die lesen Bücher, die wichtig sind oder wo man denkt, sie sind wichtig und fassen die in 20 Minuten zusammen. Dachte ich, prima, muss ich nicht das ganze Buch lesen, ich höre einfach die 20 Minuten, da war ich bei, gerade die Angelsachsen, die schreiben ja so drumherum noch und so ewig und so, bis sie auf den Punkt kommen. Und ja, das ist wichtig heute, Konzentration aufs Wesentliche, aber das ist geistlich überlebenswichtig. Wenn Sie alles machen wollen, machen Sie nichts, vor allem verlieren Sie Ihre geistliche Substanz. Das muss nicht einmal Sünde sein. Der Markt der Möglichkeit, ich kann mich total verlieren. Sardes lässt grüßen, Babylon lässt grüßen, das Land des Spaßes und das Land der Möglichkeiten. Jeden Tag, jede Woche, ein Tag ohne Freizeitstress. Was habe ich doch früher auch alles Dummes gemacht und heute auch noch, aber das sehe ich erst in 20 Jahren, wenn ich noch so lange lebe. Meine Frau und ich, wir sind nicht selten mal Freitagabend eben 300 Kilometer wohin gefahren und am Sonntag zurück. Das war nicht so ungewöhnlich. Keine Kinder, was machen wir jetzt? War natürlich mit hängender Zunge am Montag. Zur Freude aller Arbeitgeber. Jetzt muss ich mich erstmal ausruhen, ne? Ich komme aus einem stressigen Wochenende. Was machen wir? Das Zurückziehen, Zeit der Gemeinschaft, Familie, Ruhe vor Gott. Ich habe es dieser Tage schon mal gesagt, wenn allein dieser siebte Tag der Ruhe, es muss nicht genau der oder jener Tag sein, aber für die Pflege der Gemeinschaft mit Gott, das Einbeziehen Gottes in die Familie und die Pflege Vater-Kinder-Elternbeziehung, ich glaube, wir hätten viel weniger gesellschaftliche Probleme und Scheidungen. Nicht alle wären weg, aber doch keine Zeit mehr. Deswegen schüttet man ja auch die Kinder zu und die Enkel, naja, das ist auch so eine Sache. Dann jedes Jahr, so steht geschrieben, 2 bis 3 Mal circa eine Woche auf der Langensteinbacher Höhe. Und zwar nicht online, sondern physisch. Nee, La Höhe steht nicht da, aber Festordnung Israels. Lasst das Wort reichlich unter euch wohnen, nicht so ein bisschen. Kolosserbrief. Seid anhaltend im Gebet, ebenfalls Kolosserbrief. Haltet mit Lesen an, 1. Timotheusbrief, Hebräerbrief. Versäumt nicht eure Versammlung. In dem Psalmen heißt es, früh am Morgen suche ich. Amos sagt, im Namen des Herrn sucht mein Angesicht und lebet. Die Festordnungen Israels. Selbst wenn ihr euch einen König wählt, das sogenannte Königsrecht im 5. Buch Mose, sagt er, wenn ihr schon einen König wollt, wo ich doch eigentlich der Herr euer König bin, dann soll er jeden Tag was machen? In meinem Wort lesen. Soll sie nicht viele Pferde anschaffen und nicht viele Frauen und nicht viel Reichtum. Da hat Salomo an einem wichtigen Punkt geschlafen. Jedenfalls viele. Und wir spüren, dass wir in dieser durchgeknallten und durchgedrehten Zeit einen geistlichen Lebensstil uns aneignen müssen. Wie gesagt, im Beruf, wat mut dat mut, du kannst ja nicht zum Chef sagen, ich habe jetzt am Sonntag gehört, ich muss ein bisschen langsamer machen, da sagt er, kann schon sein, aber heute haben wir Montag und bis Freitag bist du bei mir und da bezahle ich dich. Und das ist halt so, aber merken Sie auch, wie das immer hektischer, immer unruhiger wird, wie man sagt heute, man muss mehrere Berufe lernen, die Führung wechseln, die Strukturen wechseln, die Produkte wechseln. Wenn ich allein denke, früher da gab es Golf 1 1000 Jahre und dann gab es einen Golf 2 1000 Jahre. Ja, so funktioniert es nicht mehr. Du hast den Golf 1, also das ist ja jetzt schon 9 oder 10 bestellt, was ich noch nie getan habe. Aber dann kommt er, dann gibt es schon das nächste Modell. So ist doch das heute. Computer kann man nur wegschmeißen. Smartphone, was? Älter wie 1 Jahr, wegschmeißen. Ich übertreibe ein bisschen. Und diese Unruhe, dieses bis hinein in die Gemeinden, kommen Sie noch zur Ruhe vor Gott? Geistlicher Lebensstil. Hinwendung zu Gott, sonst gehen wir unter. Wir müssen regelmäßig auftanken, sonst verlieren wir den inneren Kompass. Den müssen wir regelmäßig neu eichen lassen. Wir gehen sonst in die Irre, halten nervlich nicht durch und verlieren uns in dieser Welt. Unser inneres Feuer erlöscht, die Liebe erkaltet, wir werden angsterfüllt, hektisch, unruhig, mal aggressiv, dann wieder depressiv. So sieht's doch aus. So sieht's doch aus. Wir leben inzwischen in einer angstgeplagten Gesellschaft. hat auch noch andere Gründe. Und auch die Christen. Wie viele haben mir gesagt, ich habe Angst vor dem, was kommt. Also wir dürfen, und damit will ich schließen, unser Leben so organisieren, dass wir aus der Gegenwart Gottes heraus leben und arbeiten. Das ist so einfach. Sie sagen, ja, jetzt habe ich da gedacht, was kommt da irgendwie so eine Geheimformel? Nee. Jeden Tag, jede Woche, mehrmals im Jahr, sich aufs Wesentliche, auf den Herrn konzentrieren. Des Rätsels Lösung ist, weglassen und hinwenden. Weglassen und hinwenden. Und jetzt schauen wir uns unseren Tagesablauf, unser Leben mal unter diesem Aspekt an. Wie sieht's da aus? Sind wir in der Liebe fokussiert oder verlieren wir uns im Vielerlei? Schließen wir mit einem Zitat von Peter Hane. Hektik ist das Glaubensbekenntnis des modernen Heidentums. Gott gönnt uns Pausen. Wir sollten nicht wesentlich mehr, sondern mehr Wesentliches tun. Was in der Stille auf uns einwirkt, das wirkt sich auch auf uns aus und auf andere um uns herum. Also mit anderen Worten, dann kann Gott handeln und wirken. Dann kommt Substanz und nicht nur Betrieb. Amen. Und beten. Vater, das sind auch so Sachen, die sich leicht sagen, aber in dieser Mühle, in der wir stecken, diese Unruhe, die die Welt ergriffen hat, die oft auch uns ergriffen hat. Und vielleicht lassen wir uns auch durch Sorgen einfangen. Wie soll das alles werden? Von was soll ich leben? Wer kümmert sich um mich? Wer pflegt mich? Wer ist da, wenn ich krank bin? Du sagst, ich bin da und ich kümmere mich um dich. Nicht eines fürchte, sorge dich nicht. Wirf deine Sorgen auf mich, denn ich sorge für dich. Danke, dass man bei dir zur Ruhe kommen darf. Danke, dass man bei dir auftanken kann, dass man mit seinem Glaubensschiff aufs Dock kommt, Reparaturarbeiten erfolgen, neu ausgerüstet wird und wieder gesandt wird. Danke, dass du der Herr unseres Lebensschiffleins bist. Und danke, dass wir in dir geborgen sind und dass wir gar nichts verpassen, wenn wir uns ganz auf dich konzentrieren, sondern im Wesentlichen sind, im Ewigen, im Bleibenden, in dir. Amen.